Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Clara Neubert.
No. Hi. Statussymbole, die sind mir ja sowas von egal. Das hätten wir gern, denn Konsum ist vielen von uns dann doch wichtiger, als wir zugeben wollen manchmal. Klar, es muss vielleicht nicht mehr unbedingt ein Auto sein oder sowas, aber abhängig von unserem Umfeld gibt es sie dann doch, diese Sachen, die echt teuer sind und über die sich viele von uns definieren. Ob es jetzt eine fancy Mid-Century-Kommode, eine Marken-Smartwatch oder Sneaker in der Sonderedition sind.
Heute vergleiche ich mich mit allen Menschen, teilweise sogar weltweit, die eben auf Social Media bestimmte Dinge zeigen. Und dadurch haben wir eine ganz andere Form von Varianz oder eine ganz andere Form von auch Konsumverhalten, weil ich nicht außen vor sein will.
Rüdiger Maas ist Psychologe und Generationsforscher und erklärt uns, warum der Markenhype uns heute stärker trifft als die Generation vor uns. Spoiler, unsere Eltern waren aber nicht besser als wir oder so, sondern hatten einfach kein Internet. Vorher hören wir aber Amadeus. Er ist Sneaker-Fan und zwar in der Extreme Edition. 350 Paar Sneaker hat er zu Hause. Er gibt also bewusst viel Geld für seinen Style aus und hat ihn auch zum Beruf gemacht. Er hostet nämlich den Sneaker- und Streetwear-Podcast Oshun. Hi Amadeus.
Hi, grüß dich.
Die meisten Markensneaker kosten ab 70 Euro aufwärts, seltenere Modelle auch deutlich mehr und du hast 350 davon. Man kann also sagen, dass dir dein Style ganz schön viel wert ist, oder?
Ja, das könnte man so sagen. Man darf allerdings auch nicht dabei vergessen, dass ich das schon ein paar Jährchen mache. Das ist jetzt nicht alles in den letzten Wochen entstanden.
Okay, dann rechnen wir jetzt mal runter auf die Jahre deines Hobbys. Was würdest du sagen? Wie viele Sneaker im Jahr kommen in deinen Kleiderschrank?
Oh, ja, das ist eine schwierige Umrechnung tatsächlich, weil in den letzten Jahren ist die Taktung der Sneaker-Releases durchaus angestiegen und zwar exponentiell krass auch, muss man sagen. Also da kommt sehr, sehr viel. Das war vor 20, vor 15 Jahren, auch noch vor 10 Jahren durchaus noch ein bisschen anders. Aber da passiert schon einiges. Ich sag mal, DHL, UPS und wie sie nicht alle heißen, stehen doch recht regelmäßig vor meiner Tür.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja jetzt auch nicht mehr so, dass man sich den Wecker 3 Uhr nachts stellen muss, um in irgendeiner Schlange zu stehen, sondern du machst es wahrscheinlich alles online, oder?
Nicht alles. Vieles durchaus funktioniert über online, aber es gibt immer noch die Momente, bei denen es einen klassischen Sneaker-Release im Laden gibt, wo man dann doch auch pünktlicher da sein sollte. Aber natürlich haben sich auch über meine Arbeit und die letzten Jahre einige Kontakte aufgebaut, die es mir sicherlich auch ein bisschen einfacher machen. Da habe ich durchaus auch das Glück.
Wie finanzierst du dir denn diese Leidenschaft?
Zum einen finanziert sie sich selbst ganz gut dadurch, dass ich einen Sneaker- und Streetwear-Podcast habe. Also es ist irgendwie auch Teil der Arbeit. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch das klassische Arbeiten. Ne? Also wo andere Leute viel Geld in andere Dinge investieren, investiere ich gerne mein Geld in Schuhe und Klamotten. Natürlich gibt es viele Dinge, die da draußen wichtiger sind als Sneaker und Streetwear. Aber ich sage immer, es macht unfassbar viel Spaß. Und dementsprechend bin ich auch bereit, dafür Geld auszugeben.
Es gab ja mal Zeiten, wo du auch deutlich weniger Geld zur Verfügung hattest, in deiner Ausbildung zum Beispiel. Wie war das denn da? Hast du dann auch mal verzichtet und eine Woche lang, einen Monat nur Knäckebrot gegessen, um dir das neueste Modell leisten zu können?
So schlimm war es glücklicherweise nicht. Da habe ich dann doch eher den Fokus auch auf die Ernährung gesetzt. Aber natürlich hat man da schon mehr gespart, beziehungsweise musste mehr sparen. Vielleicht längere Wege des Jagens in Kauf genommen. Damit möchte ich sagen, dass man dann vielleicht in der einen Woche angefangen hat, dafür zu sparen, um dann vielleicht 2-3 Monaten später diesen Schuh zu bekommen. Aber wie gesagt, die Taktung war da auch noch eine ganz andere. Von daher war das auch nicht, ich sag mal, der Kampf, der es vielleicht heute ist, beziehungsweise auch die Reizüberflutung, die man heutzutage auch hat. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man bei einem Release in dieser Woche kein Glück hat, naja, dann kommt nächste Woche der nächste Release, der einen vielleicht auch ansprechen wird. Also dann ist es vielleicht auch nicht ganz so schlimm. So hat jede Medaille 2 Seiten, sowohl damals als auch heute.
Wenn wir schon von deiner Historie sprechen, irgendwann hast du ja mal angefangen, sie zu lieben, die Sneaker. Was fasziniert dich denn gerade an denen so?
Das ist ein subkulturelles Ding. Also ich komme aus dem Skateboarding und aus dem Basketball. Ich wurde sozialisiert mit Hip-Hop und auch mit Hardcore-Punk. Aus dem Sport heraus natürlich etwas, was man brauchte, um das dann ausüben zu können. Also Basketball ohne Basketballschuh beziehungsweise Skateboarding ohne passenden Schuh. Immer ein bisschen schwierig. Also zum einen Teil war es das, was man gebraucht hat. Zum anderen Teil war es natürlich auch der Style-Aspekt. Man wollte irgendwie dazugehören. Die Leute sahen so aus, also wollte man auch so aussehen. Und Gerade auch bei den Sportschuhen waren ja auch immer Leute dahinter, die man ganz toll fand. Michael Jordan, ein Shaquille O'Neal, ein Kobe Bryant. Und das sind die Geschichten, die dann halt eben so spannend waren. Und wenn man sich dann weiter damit beschäftigt, findet man auch sehr viele tolle Überschneidungen. Ich mache das immer gerne am Beispiel des Air Jordan 1 von Michael Jordan, festen Schuh, der 1985 auf den Markt kam, der natürlich für einen Basketballer konzipiert wurde, der aufgrund der damals aufkommenden Hochphase des Hip-Hops gerade in den USA, aber auch dann dort einen großen Stellenwert hatte, der aber auch von Metal-Bands wie Metallica an der Westküste getragen wurde. Also ein Lifestyle-Part, der sich über alle möglichen Richtungen vollzogen hat. Und das finden wir ganz, ganz häufig in dieser Sneaker- und Streetwear-Szene. Und das macht unfassbar viel Spaß, sich da so reinzunörden.
Das merkt man dir an, bei den Schwall an Informationen, der hier gerade kommt. Du bist richtig begeistert. Du hast gerade von Geschichten gesprochen. Was ist denn deine Geschichte zu deinem liebsten Schuh?
Also mein allerliebster Schuh, es ist natürlich immer so eine sehr, sehr schwierige Frage, aber die habe ich in der Vergangenheit schon häufig gestellt bekommen, deswegen habe ich mich einfach mit mir selbst darauf geeinigt, dass es der Nike SB Dunk Low Diamond, aka Tiffany ist. Es ist ein Schuh, der kam 2004 auf den Markt. Es ist eine Kollaboration mit einem Skateboard-Store aus den USA und zwar mit Diamond Supply. Tiffany ist der Nickname, weil er sehr an die Juweliermarke erinnert. Für mich auch etwas war, was ich sehr lange gejagt habe und was ich dann endlich auch bekommen habe und den hege und pflege ich sehr und ich persönlich trage ihn sehr gerne, meist zu besonderen Anlässen, aber Schuhe gehören für mich getragen, also von daher, wenn ich Lust habe, ziehe ich den auch an.
Aber hört sich an, als ob das auch ein ganz schön teures Modell sein könnte.
Ja, im Rückblick betrachtet, wenn man sich das anschaut, war er mit 85 US-Dollar waren es, glaube ich. Auf dem deutschen Markt müssen es dann plus minus 90 Euro gewesen sein, war eigentlich recht günstig. Das hat sich über die Jahre verändert, da liegen wir eher vierstellig. Das ist auf jeden Fall etwas hochgegangen.
Ja, beim Thema Sneaker als Investition spielt ja auch heutzutage schon eine Rolle, ne? Ganz anders als diese hohen Preise, für die Sneaker jetzt gehandelt werden, sehen aber oft die Herstellungsbedingungen aus. Was macht das mit dir zu wissen, dass gerade im Bereich Sneaker die Arbeitsbedingungen oft echt ordentlich schlecht sind?
Da müssen wir uns definitiv nichts vormachen. Also gerade wir in dieser Modeindustrie, würde ich jetzt mal als Oberbegriff nutzen, sind mit die nicht nachhaltigsten Menschen überhaupt und auch die Arbeitsbedingungen bzw. die Herstellungsbedingungen sind schlecht. Es wird aber auch einiges getan, das muss man ergänzend hinzufügen, dass da aber sicherlich noch nicht das finale Ergebnis und ein durchweg positives finales Ergebnis erreicht ist, das ist vollkommen klar, alles andere wäre Augenwischerei. Schön ist es aber zu sehen, dass es bei vielen Marken und auch bei vielen KonsumentInnen weiter ins Bewusstsein gekommen ist, was die Wichtigkeit dahinter ist und dass es so nicht weitergehen kann und dass eben auch viel getan wird, das ist gut und da muss noch mehr gemacht werden und das wird hoffentlich auch in Zukunft passieren.
Und wenn du dieses Bewusstsein hast, wie machst du das dann mit dir selber aus? Weil im Endeffekt, du hast schon gesagt, ne, die Releases kommen immer häufiger, es wird immer mehr produziert, es wird auch immer zugänglicher für viele Menschen. Das ist ja eine Sache, die beim Thema Nachhaltigkeit sich dann irgendwie wieder in den Schwanz beißt.
Ich bewerte es nicht als Wegwerfware. Also ich kaufe keine Schuhe, um sie ein paar Mal anzuziehen und sie dann zu verkaufen oder wegzuschmeißen. Ich sehe das Ganze, das ist zwar jetzt ein sehr hochgegriffener Begriff als Archiv, aber ich kaufe wirklich nur das, was ich auch wirklich haben möchte. Das ist natürlich eine große Menge, gar keine Frage. Aber ich mache mir vorher auf jeden Fall die Gedanken, was ich damit machen möchte. Und nur wenn mir der Schuh auch wichtig genug ist, dann kommt er auch tatsächlich in meine Sammlung. Wieder ein hochgegriffener Begriff, aber nur dann, wenn ich ihn wirklich haben möchte, wird er auch gekauft. Und das ist zumindest das, was ich dahingehend tun kann und möchte.
Wenn du schon das Wort Archiv benutzt, 350 Schuhe, das kann man tatsächlich als Archiv bezeichnen. Wie müssen wir uns denn dein Archiv vorstellen? Also hast du eine extra Wohnung angemietet oder wie machst du das?
Schön wär's, aber wär so langsam an der Zeit. Tatsächlich war schon eine große Menge an Turnschuhen in meinem Besitz, als ich mit meiner Frau in unsere aktuelle Wohnung gezogen bin. Von daher war da schon der Fokus drauf. Es ist gut gestapelt, gut organisiert und trotzdem sehr viel Platz wegnehmend, aber es funktioniert.
Bei 350 Schuhen könntest du ja quasi jeden Tag im Jahr einen anderen anziehen. Also wie viel trägst du denn jetzt wirklich jeden Schuh einzeln praktisch?
Also es gibt Schuhe, die trage ich natürlich häufiger als andere, einfach aufgrund von Wetterbedingungen oder weil es mir gerade besser gefällt. Aber ich trage wirklich alle, wenn natürlich auch den einen mal mehr als den anderen.
Eine moderne Cinderella-Story featuring Amadeus.
Deutschlandfunk Nova.
Für Amadeus sind es Sneaker, für andere vielleicht Taschen oder teure Technik. Rüdiger Maas, Psychologe und Generationsforscher, sagt, wir sind von solchen Statussymbolen stärker beeinflusst als die Generation vor uns. Warum, erklärt er uns jetzt. Hi, Rüdiger.
Hallo, grüß dich.
Gefühlt kommen zurzeit ja immer neue Schlagzeilen aller. Diese jungen Leute sind nur noch auf Luxus aus. Sind wir wirklich eine neue Generation der Luxusopfer?
Naja, beziehungsweise hat sich der Konsum, insgesamt das Konsumverhalten sehr stark geändert. Und die jungen Menschen kennen ja viele Dinge gar nicht mehr anders. Das heißt also, das Problem ist, wenn wir immer von so einer Bewegung ausgehen, den Jungen dann etwas vorhalten, das würde ja heißen, die hätten die Bewegung vor 20 Jahren auch schon mitbekommen, dass da bestimmte Dinge halt einfach nicht möglich waren. Von dem her ist immer der Blick, den ich einnehme. Also man könnte diesen Blick einnehmen und sagen, ja, die Jüngeren sind jetzt mehr konsumorientierter, würde aber dem nicht ganz gerecht werden.
Warum denn?
Na, weil die Jungen das gar nicht mehr anders kennen. Also nur ein Beispiel, wir haben eine Handyflächendeckung von 99,7% dieser Kohorte. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Menschheit. Und über dieses Smartphone bin ich auch permanent mit der digitalen Welt verbunden oder habe die Möglichkeiten, habe dadurch auch eine ganz andere Möglichkeit zu konsumieren, mich zu vergleichen oder auszutauschen. Diese Möglichkeit haben die Älteren auch, die hatten es aber nicht in der Jugend. Und wenn ich jetzt sage, die Jugend ist heute zum Beispiel konsumlastiger, als wir es waren, dann stimmt das zwar, wenn ich so vergleiche, aber es ist unfair, das so zu vergleichen, weil die Jüngeren ja quasi gar keine andere Lebenswirklichkeit vorfinden, außer eben das so zu nutzen. Ne?
Das heißt, unsere Eltern sind nicht einfach die besseren, bescheideneren Menschen als wir, sondern sie hatten einfach nicht die ganze Zeit Social Media um sich rum und wurden mit Marken zugeballert.
Genau. Hätten die Eltern das auch gehabt, dann hätten die sich wahrscheinlich genauso verhalten, weil die Generation Z sind ja keine Außerirdischen. Die verhalten sich einfach psychologisch gesehen wie alle Kohorten. Man passt sich eben der Umgebung an, so muss man es ein bisschen verstehen.
Das heißt, Luxus spielt jetzt schon eine größere Rolle, auch wenn du netterweise die jüngeren Generationen in Schutz nimmst.
Naja, also das gab es immer schon. Also es gab schon in den 80ern die Idee von Markenklamotten oder in den 90ern. Es war aber so, dass sich nicht jeder das leisten konnte. Heute ist es ein bisschen anders. Heute können sich sehr viele Menschen sehr vieles leisten. Natürlich nicht alle, aber immer mehr. Dadurch werden auch die Trends immer schnelllebiger, weil natürlich, sobald es eben jeder hat, das auch wieder uninteressanter wird. Aber es ist eben normaler geworden, dass sich jeder eben teurere Sachen leisten
kann. Ich denke jetzt einfach spontan, okay, man hört und liest immer wieder, die Schere zwischen Arm und Reich geht in Deutschland eher auseinander. Wie passt das jetzt zusammen damit, dass du jetzt sagst, eigentlich können sich immer mehr Leute immer teurere Sachen leisten?
Im mittleren Segment, wie jetzt zum Beispiel eine Smartwatch, ein Handy, eine Reise, eine Luxusreise und wie auch immer, das können sich schon immer mehr leisten, aber im oberen Segment weniger. Wir haben auch bestimmte Dinge, die einfach günstiger geworden sind. Heute kann sich jeder einen Flachbildschirm leisten. Das war vor 20 Jahren unmöglich, da war der einfach viel zu teuer. Und im mittleren Segment hat sich so eine Sättigung eingeschoben, wenn man so möchte, im höheren weniger. Und immer, wenn wir sagen, ja, Arm und Reich geht auseinander oder diese Arm- und Reich-Debatten, ist immer ganz wichtig, welche Sichtweise wir jetzt da einnehmen.
Und das heißt dann sozusagen auch, dass für jüngere Generationen sich die Statussymbole einfach verändert haben, die Luxusgüter, die überhaupt in Frage kommen?
Naja, das haben wir immer. Das haben wir bei jeder Jugendbewegung, also bei Jugendlichen. Das ist völlig normal. Was aber heute noch dazu kommt, ist, dass Eltern und Jugendliche oder Eltern und deren Kinder oft die gleichen Dinge machen, oft die gleichen Markenkleidung tragen, oft gleiches Verständnis haben. Dadurch findet immer weniger Abgrenzung statt, zum Beispiel Abgrenzung von den Älteren oder auch Abgrenzung von der Seite. Wir haben immer weniger Gegenbewegungen oder Subkulturen, dadurch immer größere Mainstream und dadurch haben immer mehr Leute auch immer schneller die gleichen Sachen oder die gleichen Themen und deswegen wirkt das für uns einfach intensiver. Die Trends werden aber dadurch auch immer kürzer.
Stimmt, ich meine, heutzutage ist es ja so, ne, ich muss nicht mehr in einer Großstadt leben, um zu sehen, was Trend ist, sondern ich kann auch sonst wo auf dem Land leben. Mit Internetzugang weiß ich den neuesten Trend sofort und auch wenn er wieder vorbei ist.
Genau, und ich vergleiche mich ja auch mit den Menschen im Internet, auch das ist neu. Auf dem Land früher habe ich ja mich verglichen mit der Umgebungskomponente, die da war. Selbst hätte ich im Internet quasi diese Möglichkeit, alles andere zu sehen, das hatte ich ja früher auch durchs Fernsehen. Ich habe mich aber nicht unbedingt mit den Akteuren im Fernsehen verglichen. Auf Social Media mache ich das sehr wohl und auf Social Media habe ich plötzlich einen ganz anderen Zugang. Ich habe auch plötzlich so Thematiken wie Influencer und auch all das spielt natürlich jetzt mit rein und dadurch wird Land und Stadt natürlich auch immer homogener, was dieses Konsumverhalten angeht.
Du hast jetzt angesprochen, diesen veränderten Medienkonsum, die veränderte Medienwelt um uns herum. Was macht das denn mit uns in Bezug auf Kaufverhalten und Interesse für Luxusgüter?
Na, es ist ein ganz anderer Pull- und Push-Effekt. Dadurch, dass natürlich viele das machen, will ich nicht außen vor sein. Während in den 80ern das völlig normal war, da hatte ich meine kleine Peer-Group und es war okay, auch bestimmte Dinge nicht zu haben, weil die innerhalb meiner kleinen Peer nicht da war. Heute vergleiche ich mich mit allen Menschen, teilweise sogar weltweit, die eben auf Social Media bestimmte Dinge zeigen. Dadurch haben wir eine ganz andere Form von Varianz oder eine ganz andere Form von auch Konsumverhalten, weil ich nicht außen vor sein will. Das ist ein ganz anderer Umgang, wie es eben vor 20 Jahren war mit dem Konsum. Und das macht einen enormen Druck auf die meisten, also auch einen psychischen Druck, weil Teil der Masse zu sein, ist immer anstrengend, weil ich immer wissen muss, was ist gerade in. Und dadurch konsumiere ich natürlich auch schneller und intensiver, weil ich natürlich nie außen vor sein möchte.
Das heißt, auch in der Generation unserer Eltern gab es Trends und gab es die coolen und die nicht so coolen, nur auf uns wirkt das tatsächlich sich noch mehr als Druck aus, weil wir einfach uns so viel besser vergleichen können.
Genau, bei der Generation deiner Eltern waren zum Beispiel, da gab es dann von mir aus die Heavy-Metal-Hören und innerhalb dieser Heavy-Metal-Gruppe gab es dann halt coolere, die halt noch härtere Metal gehört haben oder weniger coolere. Und alle anderen, mit denen hat man sich gar nicht so verglichen, weil man die insgesamt eher so als Feindbilder sah, jetzt spaßeshalber, sage ich mal. Und heute habe ich das gar nicht mehr. Heute habe ich diese Kleingruppen nicht mehr, ich habe diese Gegenbewegung nicht mehr, diese Minikultur nicht mehr und ich habe auch vor allem die Abgrenzung zu den Eltern nicht mehr. Das heißt also, ich mache etwas, das finden dann im Endeffekt alle gut oder weniger gut, weil das hat so zu sein, was alle machen. Das fördert quasi ein ganz anderes Konsumverhalten.
Jetzt ist ja so eine andere Sache, die den jüngeren Generationen zugeschrieben wird, ja eigentlich auch so ein viel größeres Nachhaltigkeitsbewusstsein. Wie passt denn das zusammen?
Naja, wir haben das wie bei jeder Jugendbewegung, hat es natürlich auch Reflexionslücken. Ich bin ja nicht nachhaltig, wenn ich permanent in der digitalen Welt bin. Auch da werden ja Ressourcen genutzt oder wenn ich mein Handy permanent aufladen muss. Es ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema. Wir sind ja gesamtgesellschaftlich nachhaltiger geworden. Das ist ja jetzt nichts, was die Jungen erfunden haben, sondern was die Jungen quasi in der Regel oft von ihren Eltern übernommen haben und das jetzt halt einfach nur anders ausleben. Aber so einen richtigen Konsumverzicht sehen wir bei den Jüngeren auch nicht. Also wenn man da mal diskutieren würde, ja, würdest du jetzt auf dein Handy mehr verzichten, weniger auf Social Media agieren, weniger auf Netflix sein, all diese Dinge, die eben Konsumverzicht dann auch mitbringen würden, da würden die sehr schnell sagen, nein, mache ich nicht, aber ich finde es blöd, dass du fliegst, ja, weil die eben nicht fliegen müssen. Es ist auch okay, dass es Lücken hat, weil die halt einfach auch in einem jüngeren Alter sind, aber diese Reflexionslücken müssen wir dann schon, wenn man das jetzt fair vergleichen wird, mitnehmen.
Reflexionslücken, also es sind sozusagen einfach Dinge, die dann den Leuten nicht unbedingt bewusst sind, oder wie?
Genau. Ja, genau. Also wenn ich jede Saison neue Kleidung kaufe, die einmal um den halben Planeten geht, das hat ja keine Generation vorher in der Intensität gemacht. Oder während der Corona-Pandemie konnten es auch mal 70 Stunden auf Social Media sein. Das muss man halt mitsehen. Und da sind die Jüngeren halt sehr stark agiert, während die Älteren andere Themen besetzen.
Jetzt muss Status ja nicht immer Luxus sein. Wir haben ja jetzt auch gerade den 90er-Trend, jetzt den 2000er Y2K-Trend. Da kann man eigentlich auch, wenn man es ernst meint, einfach sehr viel Zeit in Secondhand-Shops verbringen und da für 2-3 Euro seine Klamotten kaufen. Wie passt das denn zusammen mit dieser Diagnose mehr Luxus in der Gen Z und auch anderen jüngeren Generationen?
Ja, das sind ja kürzere Trends. Also diese Secondhand-Trends gab es in den 80er oder 90ern, nur war die damals anders. Damals waren die tatsächlich dann innerhalb der Peer-Group anders zu sein oder innerhalb überhaupt. Ich möchte nicht Mainstream sein, deswegen kaufe ich keine Markenklamotten, die eben alle tragen können, sondern Secondhand. Heute ist es tatsächlich, dass dieses soziale Wünschte mehr eine Rolle spielt. Das heißt, ich bin sozial erwünscht, wenn ich Secondhand kaufe. Warum? Weil es eben nachhaltiger ist. Ob die wirklich alle so dahinter stehen, sei mal dahingestellt, aber das ist völlig normal bei Trends, dass man da das eben so macht. Aber auch diese Trends werden immer kürzer. Also das muss man auch sehen. Also der Trend wird kommen, es wird aber in 2 Monaten vielleicht auch dank Hilfe TikTok zum Beispiel wieder ein neuer Trend durchs Dorf gehen.
Immer kürzere Trends, die auf immer mehr Vergleichmöglichkeiten treffen, so würde ich es jetzt mal nennen.
Genau.
Das beobachtest du, Rüdiger, wenn du auf jüngere Generationen guckst. Als Generationsforscher ganz lieben Dank dir für das Gespräch.
Sehr gerne.
Markenhype. Was uns unser Style wert ist. Unser Thema heute im Ab21-Podcast. Und jetzt mal ehrlich, sind euch Statussymbole wichtig oder seid ihr davon völlig frei? Schreibt uns gerne eine WhatsApp mit euren Gedanken. Nummer findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bin Clara Neubert. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.